Was macht gutes Design aus? Ist gutes Design immer nur schön, sleek und glatt? So wie das neue iPhone, der Eames Lounge Chair, ein perfekt taillierter Mantel? Oder ist gutes Design mehr? Eine unsichtbare Hand, die uns gekonnt durch den Alltag leitet? Ein Schlüssel, der das Komplexe zugänglich macht? Gar ein Portal in eine andere Welt? Gutes Design kann die Welt verändern. Höchste Zeit also, dass wir darüber sprechen. Das ist Form und Funktion. Ich bin Felix Jung. Hi, das ist Form und Funktion und ich bin Felix Jung. Ja, und der Name dieses Podcasts, der ist Programm. Denn in jeder Folge spreche ich mit ausgezeichneten DesignerInnen über ihre Veranstaltungsformate für die Designbranche. Alle sind GewinnerInnen der Berlin Design Innovation Challenge. Und ich kann jetzt schon versprechen, dass wir einen echten Rundumblick bekommen werden. Einen Rundumblick in die Welt des Designs. Vom UX-Design über Service Design hin zum Future Design decken wir nämlich alle Disziplinen des Designs ab, die heute relevant sind. Und natürlich klären wir die Frage, was gutes Design eigentlich ausmacht. Zu Gast Felicitas Schmittinger von Projekt Service Design Berlin. Ich habe jetzt die große Freude, Felicitas hier bei mir begrüßen zu dürfen. Liebe Feli, schön, dass du da bist.
Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir steigen wie immer mit der Frage aller Fragen ein. Sag uns doch mal, was ist gutes Design für dich?
Gutes Design ist für mich auf jeden Fall intuitiv. Es gibt ein ziemlich bekanntes Buch über gutes Design, das heißt Don't Make Me Think. Also zwing mich nicht, über irgendwas nachzudenken. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt für gutes Design. Nutzerzentrierung, dass einfach das Objekt, das Produkt, der Service auf den Nutzer, der es später nutzen soll, zugeschnitten ist. Ästhetik ist natürlich auch immer wichtig. Man soll etwas gerne nutzen. Das ist auch immer wichtig bei gutem Design. Das wären so die Hauptpunkte.
Und erinnerst du dich, wann du diese Leidenschaft für Design entwickelt hast? Also du machst das jetzt beruflich, es ist ein großer Teil deines Lebens und sowieso begleitet uns Design natürlich uns alle tagtäglich, permanent. Erinnerst du dich, wie das so zustande gekommen ist, diese Ausrichtung deines Lebens?
Absolut. Ich habe angefangen als Produktdesignerin und habe immer gerne Sachen gebastelt, selbst gebaut, weil es Sachen entweder nicht genau so gab, wie ich sie haben wollte. Dann habe ich mir sie einfach selber zusammengebastelt. Habe dann angefangen mit Produktdesign und da hat mir immer so ein bisschen das große Ganze gefehlt. Also man hat dann ein Produkt, aber man weiß nicht, in welchem Kontext wird es benutzt. Was passiert damit, wenn es irgendwann nicht mehr benutzt wird? Oder wer verkauft das Produkt und wie? Und das hat mir immer so ein bisschen gefehlt. Und da bin ich irgendwann auf Service Design gestoßen, dass das eben so als großes Ganzes sieht und darauf hängen geblieben.
Ja, magst du uns dann nochmal eine kurze Einführung geben? Service Design, also für Projekt Service Design. Damit seid ihr ja auch ausgezeichnet worden bei der Berlin Design Innovation Challenge. Aber genau, lass uns nochmal kurz an die Definition ran. Was kann man unter Service Design verstehen?
Service Design ist im Prinzip das Design oder die Definition von Prozessen, Produkten, Services. Es kann also, es ist sehr allumfassend, aber es bezeichnet im Prinzip den Prozess, der Entwicklung von Anfang bis Ende, dass man davon anfängt, man fängt immer vom Nutzer an, es ist sehr nutzerzentriert, schaut erstmal, was sind denn eigentlich die Probleme, wenn man ein neues Produkt entwickelt, welches Problem des Nutzers möchte man damit lösen oder wenn man auf einen bestehenden Service oder auf ein bestehendes Produkt geht, dass man sich das sozusagen in der Nutzung einmal anschaut und schaut, was sind denn da die Probleme, wie könnte man das verbessern, und davon ausgehend fängt man dann an, ganz viele Ideen zu generieren, teilweise auch mit den Nutzern zusammen. Wie könnte man das lösen? Was wäre das ideale, perfekte Produkt? Und dann geht man wieder so ein bisschen in die Realität zurück und schaut, wie könnte man das denn umsetzen? Was ist da realistisch? Was wäre eine gute Lösung für alle? Sehr oft arbeitet man natürlich als Designer nicht für den Endnutzer, der zum Beispiel ein Produkt benutzt oder eine App oder eine Website, sondern man arbeitet für irgendeinen Kunden, der hat natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse, und da muss man dann immer so ein bisschen abwägen. Und dann geht es tatsächlich in die Umsetzung. Das heißt, man fängt an, dieses Produkt dann zu entwickeln und zu bauen. Das ist auch sehr wichtig beim Service Design, dass das noch mit im Prozess drin ist und dass man sehr schnell dann auch mal versucht, kleine Prototypen zu bauen. Das kann zum Beispiel von einer App manchmal auch einfach noch auf Papier sein oder auf einem Whiteboard oder so. Und dann fängt man an, das Nutzern vorzulegen und zu vertesten und zu schauen, wie reagieren die da drauf? Funktioniert das so, wie wir uns das ausgedacht haben? Und bevor man dann zum Beispiel bei einer App in die Entwicklung geht, kann man dann teilweise schon feststellen, vielleicht sollten wir da nochmal nacharbeiten. Und dieser Gesamtprozess ist sozusagen Service Design.
Bei der Berlin Design Innovation Challenge wurde Feli für das Projekt Service Design Berlin ausgezeichnet. Was kann man sich darunter vorstellen? Es gibt 30 Sekunden, das einmal zu erklären.
Das Service Design Berlin Projekt ist im Prinzip ein Zusammenschluss verschiedener Gemeinschaften, die im Service Design Bereich in Berlin und darüber rausarbeiten. Die Service Design Drinks, das ist ein monatliches Event für Service Designer, Networking, und immer zu bestimmten Themen gibt es Vorträge. Und dann zum Beispiel der Service Design Jam, das findet zweimal im Jahr statt. Das ist wie eine Art Hackathon, wo man Service Design selbst erleben kann und zu einem bestimmten Thema einen neuen Service entwickelt in 48 Stunden, glaube ich. Genau. Und das Service Design Network ist einfach ein internationales Netzwerk von Service Designern, die auf Konferenzen gehen, sich austauschen. Es gibt Newsletter. Genau.
Hast du denn so ein konkretes Beispiel für uns, wo Service Design zum Einsatz kommt oder was relativ populär ist in dem Bereich?
Sehr populär sind im Moment tatsächlich Applikationen zum Beispiel. Einmal, weil natürlich Digitalisierung generell ein sehr, sehr großes Thema ist, aber auch, weil das neue Sachen sind, die eingeführt werden, die gab es bisher nicht. Zum Beispiel, Messenger sind zum Beispiel ein Beispiel, also Nachrichtendienste. Früher hat man halt Briefe geschrieben und da muss man dann immer noch mal testen, wie benutzen die Leute das denn oder was ersetzt das, in welchem Kontext wird es benutzt, wenn ich jetzt plötzlich nicht nur zu Hause sitze und meinen Brief schreibe, sondern irgendwie auch unterwegs in der Bahn plötzlich was tippen kann. Wie verändert sich da der Kontext? Muss ich da zum Beispiel, sowas wie die Autokorrektur. Früher war man konzentriert und hat seinen Brief geschrieben und mittlerweile macht man das so nebenher und dann braucht es einfach nochmal zusätzliche Hilfsmittel, und das ist sehr, sehr beliebt, gerade bei Applikationen, dass Sachen möglichst intuitiv sind, möglichst nutzerzentriert, dass man Sachen möglichst fehlerfrei machen kann. Negativbeispiel hier, das sind sogenannte Dark Patterns, gibt es sehr oft im Verkauf bei Fluglinien, dass die dann fünfmal fragen, wollen sie wirklich kein Gepäck hinzufügen? Und dann ist der Ja-Button ist immer deutlich größer, um das zu bestätigen.
Kaum zu finden.
Genau, um so Sachen abzulehnen, die sind dann immer so ein bisschen versteckt. Das ist natürlich auch Nutzerzentrierung dann in die andere Richtung. an den Kunden sozusagen, der dann später das Geld bekommt. Aber das ist auch Service Design tatsächlich.
Ja, das ist doch auch Nudging, glaube ich, tatsächlich, ne? Dass man so, dass das Design konkret versucht, einen in eine bestimmte Richtung so hinzulenken. Da sind wir ja jetzt schon bei Negativbeispielen. Ich musste eben, während ich dir so zugehört habe, auch dran denken, so sowas wie zum Beispiel das Bürgeramt, ne? Oder generell bürokratische Prozesse, die irgendwie stattfinden. Haben jetzt nicht unbedingt den Ruf, dass sie so super flüssig funktionieren und so wahnsinnig nutzerzentriert sind, wie du es gerade genannt hast. Würde man das auch als Service Design bezeichnen, diesen Bereich?
Absolut, im Prinzip. Also da passiert leider noch zu wenig Service Design, ganz offensichtlich, weil eben die Prozesse immer noch sehr schwierig sind. Aber gerade in den großen Städten wird da schon sehr viel dran gearbeitet mit ja, teils Erfolg. Es ist natürlich immer schwieriger, einen Prozess neu zu designen, als von Grund auf was Neues zu bauen, weil dann hat man viel mehr Freiheiten. Und wenn man auf Prozesse geht, die schon existieren und die verbessern muss, gerade im öffentlichen Bereich, ich habe ganz lange im öffentlichen Bereich gearbeitet, beziehungsweise tue es immer noch im Service Design, und da hat man einfach wahnsinnig viele Restriktionen.
Und wie geht man damit um? Also du als Designerin, was sind so deine Tricks oder die Herangehensweisen oder auch die Methodiken, die man da anwenden kann, um die Leute zu überzeugen, doch einen neuen Weg einzuschlagen?
Da gibt es verschiedene Methoden. Einmal auf jeden Fall, hier ist noch wichtiger, so viele Leute wie möglich einzubeziehen, glaube ich, in den Prozess, weil da ist immer sehr oft, man kann natürlich die Nutzer einbeziehen und dann weiß man, was für die am besten wäre. Aber gerade im öffentlichen Bereich gibt es so viele Sachen wie Gesetzgebung, wie festgelegte Prozesse oder zum Beispiel auch die Mitarbeiter im Bürgeramt. Da geht es beim Fachkräftemangel los und hört bei der niedrigen Digitalisierung einfach diese Digitalaffinität der Nutzer, die im Bürgeramt arbeiten, hört da noch lange nicht auf. Und das muss man auf jeden Fall immer mitdenken. Und das ist natürlich für alle wichtig, nicht nur für denjenigen, der sozusagen das neue Design des Services bezahlt, sondern das muss ja dann auch funktionieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man versuchen muss, möglichst alle mit einzubeziehen. Und da ist so eine Technik von mir tatsächlich auch, in den Runden, in denen wir dann zusammen schon mal sprechen, in denen ich versuche, die Probleme zu erheben, direkt nochmal zu fragen, sollen wir noch mit jemandem anders reden? Fehlt hier jemand im Raum? Weil das ist sehr oft, sind Leute oder Nutzer so hinter den Kulissen, die hat man gar nicht auf dem Schirm. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und die Probleme, die man lösen möchte, natürlich auch dementsprechend an den Kunden verkaufen, in Anführungsstrichen. Dass man zum Beispiel nicht sagt, ja, da kann der jetzt seinen Antrag viel schneller ausfüllen, sondern vielleicht auch überlegen, wenn der seinen Antrag viel schneller ausfüllen kann, dann ruft er vielleicht nicht 5-mal an und klaut euren Mitarbeitern Zeit und dadurch könnt ihr Geld einsparen. Also wie man die Sache sozusagen verkauft. Klar, die Nutzerzentrierung ist uns immer wahnsinnig wichtig, vor allem des Endnutzers, aber es muss ja auch dem, der das sozusagen bezahlt, irgendwie was bringen.
Ja, jetzt sind wir, also super spannend erstmal. Jetzt sind wir natürlich eher so bei Negativbeispielen gewesen, gerade im öffentlichen Bereich. Was sind denn so Erfolgsstories aus diesem Bereich? Also gibt es so ein konkretes Projekt oder ein konkretes Formular oder was auch immer, was erfolgreich Service Design-mäßig optimiert werden konnte?
Ich würde mal sagen, die Steuererklärung tatsächlich, Taxfix. Ich weiß nicht, wie viele Leute, die hier zuhören, das kennen, aber ja.
Taxfix ist natürlich in diesem Bereich nur ein Beispiel. Es gibt natürlich auch noch andere Anwendungen, wie zum Beispiel Visosteuer oder Steuerbot.
Ja, sehr gut. Hat mich auch gerettet, mehrfach. Ist, glaube ich, ein super gutes Beispiel. Da wurde ein Prozess genommen, den man einfach, der ist gesetzlich so vorgeschrieben. Ich kann nicht sagen, ich fülle die Felder nicht aus oder ich gebe die Sachen nicht an, aber man hat einfach die Nutzeroberfläche so verändert und diesen Ballast an Informationen, den man hat auf diesen Formularen, einfach so häppchenweise aufgeteilt und gesagt, ich stelle dir eine Frage nach der anderen und wenn du bei der Frage A Nein antwortest, dann zeige ich dir die Frage A1, A2, A3, die zeige ich dir dann gar nicht, weil die sind nicht relevant für dich. Und das ist, glaube ich, wirklich ein richtiges Erfolgsbeispiel, wie Service Design im Prinzip ohne den Prozess, der im Hintergrund passiert, vielleicht zu verändern, schon mal für den Endnutzer, für den Bürger einen Riesenunterschied machen kann.
Ja, du hast vollkommen recht. Wenn man keine zusätzlichen Erträge aus dem landwirtschaftlichen Erwerb vorzuweisen hat beispielsweise, dann muss man sich das gar nicht angucken, gegebenenfalls. Das ist auf jeden Fall super. Und du hast total recht, dass ja sozusagen in diesem Beispiel, ne, die Komplexität des Ganzen hat eigentlich gar nicht abgenommen, nur die Oberfläche hat an Komplexität verloren. Ne? Es fragt natürlich nach wie vor alles ab, was es ja auch soll, aber eben nur, wenn es das muss. Und das ist tatsächlich ja gutes Design auch, glaube ich. Was mich dann jetzt beim Thema gutes Service Design noch interessieren würde, ist ja auch eine Subjektivität der NutzerInnen. Ne? Also wie geht man damit um? Nur weil ich jetzt TaxFix super finde zum Beispiel, ich glaube, viele Leute finden das super. Ne? Egal, ob es eine privat finanzierte Anwendung ist oder was aus dem öffentlichen Bereich. Wie geht man mit dieser Subjektivität um? Wie stellt man fest, was sich am besten eignet? Weil natürlich jede Person auch einen anderen Zugang zu Service Design hat.
Absolut. Das ist tatsächlich eine der schwierigsten Sachen, vor allem wenn man solche allgemeingültigen Sachen macht, zu denen wirklich jeder Zugang hat. TaxFix ist wahrscheinlich eher für jüngere Leute und es gibt ja auch noch die alte Papierform und da ist, glaube ich, die Nutzergruppe relativ klein bei anderen Sachen. Das muss einfach alles abdecken und das ist tatsächlich immer eine sehr, sehr schwierige Balance. Eine Möglichkeit, um am Anfang erstmal zu schauen, wer sind denn die ganzen unterschiedlichen Nutzer und was wünschen die sich, ist es auf jeden Fall immer super, am Anfang Interviews durchzuführen und ganz offen verschiedenste Nutzer zu fragen, was würden sie sich wünschen und jetzt zum Beispiel beim Bürgeramt nicht nur mit irgendeinem Durchschnittsbürger zu reden, sondern wirklich vom 18-Jährigen, der irgendwie seinen Führerschein beantragen will, obwohl das macht man wahrscheinlich gar nicht auf dem Bürgeramt, aber sowas in die Art.
Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie man das macht, das ist zu lange her. Aber ja, oder den Perso nehmen
den wir. Perso, ja. Genau. Vom 18-Jährigen, der irgendwie seinen Perso beantragen will, damit er irgendwie feiern gehen kann, bis zur Oma, die irgendwie eine kurze Frage zu einem Formular hat. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, die möglichst breit abzudecken und dabei auch schon direkt solche Sachen wie Behinderungen zum Beispiel mitzudenken. Das können die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber ich bin seit 2-3 Wochen kurzzeitig auf Krücken unterwegs und merke jetzt erst, wie wichtig das ist, Schilder zu haben, die zeigen, wo ist der kürzeste Weg zum Aufzug oder gibt es überhaupt einen Aufzug und was mache ich, wenn es keinen gibt und solche Sachen direkt mitzudenken, bei Websites und Applikationen Farbenblindheit mitzudenken, dass man Applikationen zum Beispiel nicht in Rot-Grün macht oder einen Button Rot und einen Button Grün, weil dann hat man gleich einen direkten Prozentsatz der Bevölkerung, der das nicht unterscheiden kann. Da muss ein Text dann irgendwie noch drauf. Es reicht nicht nur mit Farben zu unterscheiden, zum Beispiel.
Ich würde jetzt gerne noch einmal darüber sprechen, was ihr bei der Berlin Design Innovation Challenge eingereicht habt. Und wie das in Zusammenhang steht mit dem Unternehmen, das ihr habt. Also was ist das Projekt, was ist das Unternehmen dahinter?
Genau, das Projekt ist im Prinzip ein Zusammenschluss aus verschiedenen Projekten, die es schon gab in Berlin. Service Design Gemeinschaften vor allem. Unsers ist, sind die Service Design Drinks Berlin. Dann gibt es noch den Service Design Jam und das Service Design Network. Das ist allerdings national beziehungsweise sogar international. Und unsere Idee war einfach diese Gemeinschaften. Wir kennen uns oder kannten uns schon vorher, aber hier noch mehr zusammenzuschließen und einfach so diese Service Design Gemeinschaft, also die Gemeinschaft von Leuten, die sich in der Service Design Szene in Berlin und drüber hinaus bewegen und die Events, die wir organisieren, es geht vor allem um Events, weiter zu stärken und zu fördern und auszubauen.
Ja, ich finde ja spannend, dass es in Berlin für wirklich alles eine Community gibt, auch für die Service-DesignerInnen. Nimm uns doch mal mit, wie sieht so ein typisches Event aus, was ihr organisiert?
Von den Service-Design-Drinks zum Beispiel, wir versuchen monatlich Events zu organisieren. Das sind so After-Work-Events. Wir fangen meistens so abends um 7 an nach der Arbeit, deswegen auch Service-Design-Drinks. Versuchen das sehr entspannt und informell zu halten. Haben meistens so um die, sag ich mal, von 40 bis 100, 150 Leuten, je nachdem, wie groß unsere Location ist. Dann treffen sich alle, gibt erstmal eine halbe Stunde, in der man ganz entspannt reden kann. Die meisten kennen sich auch mittlerweile untereinander und hat so ein bisschen Zeit zum Networken, was zu trinken, was zu essen. Wir sind immer in unterschiedlichen Firmen gehostet, meistens Firmen, die natürlich auch entweder Service Designer bei sich im Unternehmen haben oder die wir so kennen, die wir spannend finden, Startups, innovative Unternehmen. Dann gibt es meistens einen Teil, in dem zwei oder mehr Speaker da sind, die zu einem bestimmten Thema sprechen. Wir hatten schon ein Thema AI natürlich, also künstliche Intelligenz und Service Design oder Service Design im Gesundheitswesen oder im öffentlichen Sektor. Das heißt, es ist immer sehr themenbasiert. Und danach haben wir dann nochmal eine offene Runde, in der man über das Thema oder natürlich auch über andere Sachen nochmal diskutieren kann und den Abend ausklingen lassen kann und sich in der Service Design Community zu diesem Thema, aber auch zu anderen Themen einfach auszutauschen, zu treffen. Genau.
Ich realisiere gerade, während ich dir zuhöre, dass natürlich auch die Kuratierung und die Art, wie das Format gestaltet ist, natürlich auch eigentlich Service Design ist, oder? Also ist das nicht auch eine Frage des Service Designs, wie so ein Netzwerkformat aufgebaut ist? Ich würde aber gerne noch einmal auf was eingehen, was du gerade gesagt hast, nämlich Service Design im Gesundheitssektor. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also um welche Themen geht es da?
Da gibt es auch so ziemlich alles vom halb öffentlichen bis zum komplett privaten Sektor. Aber ich kenne zum Beispiel selbst Designer, die zum Beispiel an der Entwicklung des E-Rezepts mitgearbeitet haben. Das sind einfach Themen, sehr ähnlich wie im öffentlichen Sektor, die einfach eine riesige Bandbreite betreffen. Das ist super für den Nutzer. Aber da sind natürlich auch sehr viele Sachen, die im Hintergrund passieren müssen, damit es dann funktioniert. Und gerade bei solchen Sachen, die dann digital sind, wenn die dann nicht funktionieren, dann ist es eigentlich noch schlimmer, weil man sagt, man bringt was Tolles Neues und wenn es dann nicht funktioniert, ist es sehr frustrierend. Aber zum Beispiel auch den Design von dem Prozess, wie das in den verschiedenen Praxen eingeführt wird, wie werden die Mitarbeiter geschult, wie wird damit umgegangen, gibt es eine Hilfe, bei der ich anrufen kann, wenn es nicht funktioniert? Lauter solche Sachen. Und das wäre nur ein Beispiel, wie zum Beispiel Service Design im Gesundheitswesen stattfindet. Aber zum Beispiel auch, ich habe selber in einem Krankenhaus gearbeitet als Service Designerin. Das sind oft sehr, sehr, sehr verschachtelte, komplizierte, riesige Gebäude. Ein ganz wichtiger Faktor dort ist zum Beispiel, wie finden die Leute die Praxis, in die sie müssen?
Und ja, wäre gut. Ja.
Ja. Also wir hatten da teilweise in diesen Gebäuden, weil die so komplex waren, wirklich am Ende farbige Striche auf dem Boden, so ähnlich wie am Flughafen. Das ist nämlich ein sehr gutes Beispiel, was sehr gut funktioniert, was die meisten Leute verstehen und sehr gut nutzen können. Und dann sagt man, sie müssen in den blauen Bereich und dann muss man dem blauen Strich folgen und kommt dorthin. Das wäre auch ein Beispiel.
Ja, absolut. Ich musste gerade dran denken mit dem E-Rezept, ne? Und klar, wenn man dann was groß ankündigt und es soll super easy sein und digitalisiert und alles, ne, kann man natürlich auch entsprechend tief fallen. Das stimmt absolut, ne, wenn es dann eben nicht funktioniert. Ich habe mich aber auch so gefragt, arbeitet ihr auch im internationalen Kontext viel? Also ich habe manchmal so die Überlegung, ob wir Deutschen auch einfach viel meckern über digitale Lösungen, die nicht so gut funktionieren wollen. Hast du da so einen Vergleich im Vergleich zu anderen Kulturen, anderen Ländern in dem Bereich?
Ich habe einen ziemlich guten Vergleich. Ich habe tatsächlich 7 Jahre lang in Italien gelebt, bevor ich vor 2 Jahren wieder nach Deutschland zurückgezogen bin. Ja, also es stimmt natürlich, es meckern immer alle gerne und ich glaube, wir Deutschen sind da schon auch gut drin. Eine Sache, besonders im öffentlichen Bereich, sind wir tatsächlich ziemlich weit hinterher und das liegt sehr, sehr, sehr oft an unserer Gesetzeslage. Wir haben einfach wahnsinnig viele Gesetze und sehr, sehr präzise Gesetze, wo dann auch teilweise wirklich drinsteht, das muss auf Papier passieren. Das hat niemand böse gemeint, aber damals, als die Gesetze geschrieben wurden, gab es einfach keine andere Möglichkeit und man wollte einfach nur präzise sein. Und jetzt dauert es aber jahrelang, dieses Gesetz zu ändern und ansonsten muss es eben auf Papier passieren. Ansonsten wäre es gesetzeswidrig beziehungsweise nicht gültig. Und das ist tatsächlich ein Riesenhindernis bei der Digitalisierung in Deutschland, diese Prozesse, die gesetzlich vorgeschrieben sind.
Das heißt, auch da wäre man im Service Design aktiv auf gewisse Art und Weise, dass Gesetze geändert werden?
Absolut. Das sind sehr oft Teile unserer Empfehlungen sozusagen. Wenn wir sagen, wir können jetzt zum Beispiel eine Übergangslösung schaffen, aber ideal wäre es, glaube ich, ist bei der Steuererklärung auch so, das Beispiel Taxfix. Idealerweise wird das irgendwann alles automatisch digital erfasst und irgendwo abgelegt, wie viel ich für meinen Arbeitsweg ausgegeben habe, und mein digitales Ticket bei der BVG kommt direkt irgendwo, wird irgendwo gespeichert, wie viel ich ausgegeben habe, und geht direkt an das Finanzamt. Aber das funktioniert halt im Moment noch nicht, und Taxfix ist, glaube ich, auf sehr weiten Rahmen gesehen, irgendwo eine Übergangslösung, bis dieser Prozess irgendwann komplett digitalisiert ist.
Je länger wir sprechen, realisiere ich so, wo überall Service Design drin ist. Das ist ja wirklich krass. Es betrifft ja wirklich jeden Aspekt unseres Lebens eigentlich. Lass uns aber mal von dieser so ganz großen Brille nochmal irgendwie etwas kleiner werden, nämlich auf den Standort Berlin, an dem ihr ja auch sitzt. Erzähl uns doch nochmal, welche Relevanz hat dieser Standort hier in der Hauptstadt für den Bereich Service Design und für euch?
Es ist natürlich super relevant. Einmal, weil es natürlich als Hauptstadt sind einfach sehr viele Dinge, zum Beispiel im öffentlichen Sektor, aber auch im privaten Sektor, die hier einfach zentralisiert in Berlin passieren. Dann ist Berlin ein Innovationszentrum. Das heißt, da passieren generell, was Neuerungen, experimentelle Projekte und Ähnliches angeht, passiert sehr, 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 sehr viel. Auch viele Firmen, die ihren Standort in anderen Städten haben, haben manchmal noch so einen kleinen, wie so ein Innovationshub oder sowas in Berlin. Und dann ist es natürlich auch sehr international, ganz generell als Stadt. Und da passiert dann immer viel, oder da kommen solche Probleme sehr schnell an die Oberfläche, wenn Sachen zum Beispiel nicht nur auf Deutsch beschrieben sein sollen oder Services nutzbar sein müssen, auch wenn jemand die Sprache nicht spricht. Berlin hat einen sehr, sehr großen Anteil an internationalen Einwohnern, und dann kommt sowas immer sehr, sehr schnell an die Oberfläche. Und da passiert dann auch sowas wie zum Beispiel Social Innovation, also soziale Innovation. Das heißt, das Ganze kommt nicht von irgendjemandem, zum Beispiel bei der BVG, der merkt, hier funktioniert was nicht, sondern die Nutzer werden kreativ oder Bürger werden kreativ und denken sich selber was aus, was man dagegen tun könnte sozusagen, und entwickeln selbst Lösungen. Und da passiert dann natürlich viel, und dann reagiert auch der freie Markt und sagt, naja, das können wir auch.
Ist ja auch so ein bisschen auch wieder User-Zentriertheit, ne? Und es hat natürlich auch so ein bisschen was Experimentelles, das hast du nämlich eben auch genannt, ne? Experimentelles Service-Design. Kannst du uns noch mal ein paar Einblicke geben, wie man sich das vorstellen kann? Weil ich habe das Gefühl, es ist jetzt alles, was du beschrieben hast, sind so super einleuchtende Beispiele. Man ist so, oh ja, na klar, da muss man dran arbeiten, das macht total Sinn. Experimentell klingt es aber gar nicht unbedingt. Es klingt so wahnsinnig lösungsorientiert. Was ist denn experimentelles Service Design?
Experimentelles Service Design kann es im Prinzip auf allen Ebenen geben. Meistens fängt es auch sehr experimentell an irgendwo, und man sieht dann später sozusagen das fertige Produkt, das funktioniert. Ein sehr gutes Beispiel würde ich sagen, zum Beispiel für einfach sehr experimentelles Service Design, wo man auch sagt, das ist nicht essentiell, weil das nicht jeder nutzen muss, wäre zum Beispiel sowas wie Too Good To Go, also gegen Essensverschwendung vorgehen. Das hat sehr, sehr experimentell und sehr klein angefangen. Mit der Gründerin, die aus Frankreich stammt, glaube ich, und dort einfach probiert hat, die wirklich in Bäckereien reingegangen ist und gesagt hat, würdet ihr da mitmachen? Ich habe die Idee, ihr könnt irgendwie vor Schließung sozusagen sagen, was ihr übrig habt, und dann kommen andere Leute vorbei und holen das ab. Also das hat wirklich als so ein ganz, 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 ganz kleines Unternehmen angefangen, was auch sehr manuell lief am Anfang, und sie hat das sozusagen alles gemanagt, und irgendwann hat sie dann gemeint, okay, das wird hier alles ein bisschen zu groß, wir brauchen eine Applikation, das Ganze soll man digital nutzen können, das soll es in mehreren Ländern geben, aber das hat als ein sehr kleines Experiment einfach angefangen, und sie hat probiert, würden einmal die Leute da mitmachen und die Sachen sozusagen für einen reduzierten Preis kaufen, obwohl sie in Anführungsstrichen schon alt sind. Aber würden zum Beispiel auch die Geschäfte da mitmachen und die Restaurants, sind die da bereit, die Sachen nochmal einzupacken und irgendwo in einer App zu schreiben, ich habe heute so und so viele Mahlzeiten sozusagen abzugeben.
Ist ja auch interessant, wie dann so dieser Designgedanke dabei so eine Wertigkeit von Nahrung und Lebensmittelverschwendung und solchen Sachen dann auch innovieren kann letzten Endes. Ne? Und beim Thema Innovieren wären wir nochmal bei der Berlin Design Innovation Challenge. Kannst du uns nochmal ein bisschen was dazu erzählen? Wie habt ihr reagiert, dass ihr dort gewonnen habt und was bedeutet euch die Auszeichnung?
Wir haben uns riesig gefreut. Einmal, weil wir auch am Anfang gar nichts davon wussten und dann relativ spontan diesen Aufruf gefunden haben und gesagt haben, es ist ja toll, dass der Stadt Berlin das so bewusst ist, was für einen Wert Service Design hat und dass das so eine große Innovation ist, und haben uns dann beworben und dachten, da gewinnen wir bestimmt eh nicht, da gibt es bestimmt ganz tolle andere Sachen. Und wir haben uns riesig gefreut. Einmal, dass das so gesehen wird, wie wichtig dieses Netzwerken, diese Community, diese Events, dieser Austausch ist, aber natürlich auch generell, dass Service Design in Berlin gesehen wird und honoriert wird sozusagen.
Und ihr habt 50.000 Euro dort gewonnen. Was habt ihr mit dem Preisgeld gemacht?
Also bis jetzt haben wir es natürlich erst teilweise ausgegeben, aber so die ersten, es gibt natürlich ganz einfache Sachen wie zum Beispiel Softwarelizenzen, Website-Hosting, also sehr Basic-Sachen, würde ich mal sagen. Aber natürlich auch die Möglichkeit, wir sind ja immer in unterschiedlichen Locations und mussten uns da bis jetzt immer sehr stark da an Sponsoring-Möglichkeiten orientieren. Das heißt, wenn eine Location sozusagen zugesagt hat, die mussten uns mit der Technik unterstützen, mussten uns alles stellen und zum Beispiel auch mindestens Getränke stellen. Und beim Essen sind wir in der Vergangenheit dann zum Beispiel manchmal echt kreativ geworden, haben dann selber als Gruppe irgendwie Geld zusammengeworfen, alles in einen Topf und selber organisiert, gekocht, Brötchen geschmiert. Und das ist natürlich toll, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, auch zum Beispiel kleinere Startups, die vielleicht einen tollen Raum haben und sagen, wir hätten euch hier gern, aber wir können leider nichts bezahlen. Das zum Beispiel, dass wir dann einfach die Möglichkeit haben, das Geld zu stellen für Getränke, für was zu essen, für Plakate, lauter solche Sachen, weil es uns einfach wahnsinnig wichtig ist, jedem den Zugang dazu zu ermöglichen, und es soll niemals Eintritt kosten, das ist uns ganz, ganz wichtig. Aber dann auch die Möglichkeit zum Beispiel, unsere Sprecher nicht unbedingt zu bezahlen, aber für ihren Aufwand zu entschädigen. Wir hatten Anfang des Jahres ein sehr tolles Event zum Thema Accessibility und hatten da einen Aktivisten aus der Blinden-Community in Deutschland, der unbedingt kommen wollte und sich da angeboten hat. Und der ist extra, ein älterer Herr, der ist extra für unser Event von Nürnberg auf eigene Kosten für diesen einen Abend nach Berlin gefahren. Und dann wieder zurück. Und da würden wir natürlich jetzt mit dem Preisgeld die Möglichkeit haben, wir zahlen zumindest den Zug und das Hotel und haben da einfach auch die Möglichkeit, unseren Sprechern zu zeigen, wie sehr wir sowas wertschätzen. Das ist natürlich toll.
Also generell, dass einfach so der ganze Ablauf noch mehr professionalisiert und skaliert werden kann. Das ist doch sehr, sehr schön. Kannst du uns ansonsten noch teilhaben lassen, was ansonsten so für das nächste Jahr, für 2025 bei euch geplant ist?
Ja, also im Moment, wir sind zumindest für das Jahr schon mal durchgeplant. Wir wollen auf jeden Fall auch neue Formate experimentieren. Da ist das Preisgeld natürlich auch eine super gute Möglichkeit, einfach nochmal neue Sprecher aus anderen Städten zum Beispiel oder andere eben Veranstaltungsorte anzudenken, neue Formate. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wir planen gegen Ende des Jahres noch ein Startup-Event, wo sich sozusagen Startups aus Berlin oder aus der Umgebung bewerben können, und die können sich dann einmal vorstellen bei dem Event am Anfang, können sich dann an so Roundtables einmal austauschen, und wir möchten auch Experten da haben, die dann die einzelnen Startups beraten können und ihre Expertenmeinung nochmal und sozusagen wie so eine Art Coaching anbieten, aber auch den einzelnen Startups die Möglichkeit geben, mit unserer Community ihre Ideen und ihre Pläne zu vertesten. Also wie so eine Art Live-Nutzertesting. Das ist ja eines der Säulen von Service Design. Und da möchten wir einfach live die Möglichkeit geben, ihr könnt einmal eure Ideen mitbringen, wenn ihr Prototypen habt, wenn ihr sie vor Ort bauen wollt, was immer ihr möchtet, sowas einmal zu vertesten. Also einfach neue Formate, wo unsere Gemeinschaft vielleicht dann nicht nur da sitzt und 40 Minuten Sprechern zuhört, was natürlich auch immer toll ist, aber einfach nochmal schauen, wie kann man solche Sachen interaktiver gestalten und auch neue Leute noch in die Gemeinschaft mit reinbringen, weil Startups haben uns vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm bis jetzt.
Du klingst richtig excited jetzt bei diesen neuen Plänen. Ich bin es nach unserem Gespräch auch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen, vielen Dank. War sehr toll.
Wenn ihr euch auch für Service Design interessiert, könnt ihr natürlich jederzeit bei den Berlin Service Drinks vorbeischauen. Alle Infos dazu gibt's bei uns in den Shownotes. Das war Form und Funktion. Schön, dass ihr mit dabei wart. Lasst uns einen Kommentar oder eine gute Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat. Mein Name ist Felix Jung. Bis zum nächsten Mal.